Traut euch es zu machen. Wenn ihr eine Idee habt, traut euch. Sprich einfach lauter, schreib Leute an. Nimm teil an Wettbewerbe. Wie bei uns zum Beispiel in der Mittagspause entstanden ist, kann so ein wirklich eine große Lösung für ein weltweites Problem sein. Lass mal einfach die Welt verändern.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Ideen, die unsere Welt verbessern, die können überall entstehen. In einem Podcast, in der Mittagspause oder als Schulprojekt. Oder aus einem Moment, wo ihr euch denkt, so wie es gerade ist, kann es nicht bleiben. Um solche Ideen geht es heute. Wie kann Technologie Sport gerechter, inklusiver, gesünder oder einfach besser machen? Das war die Frage beim Innovationswettbewerb Solve for Tomorrow von Samsung. Und drei Teams hatten beeindruckende Antworten. Wir sprechen heute über eine KI, die den Sportunterricht fairer machen soll. Über ein smartes Stirnband für blinde und sehbehinderte Menschen und eine Plattform, die Sport und Training endlich zyklusgerecht denkt. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Unser erstes Team kommt aus Delmenhorst in Niedersachsen. Fünf Schülerinnen und Schüler haben mit ihren Lehrkräften zusammen eine Idee entwickelt, die den Sportunterricht gerechter machen soll, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Skillfit heißt das Ganze. Und mit dabei sind jetzt Kamil Adamovic und Gabriel Zeithorn. Hallo ihr zwei.
Hallo. Moin.
Und was ihr schon alles erreicht, gemacht habt, ihr seid Platz 1 in Deutschland, Top 5 in Europa, den Pitch in Mailand und jetzt sitzt ihr einfach hier in Cortina in Italien bei den Olympischen Winterspielen 2026, um über Skillfit zu reden. Okay, als erstes will ich wissen, wie ist es im deutschen Haus in Cortina?
Also es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis und Es hat wirklich diese gemütliche Atmosphäre gehabt, auch wenn man Bilder davon sieht, man hat diese Einhütte und alle dort waren super nett und das Essen war auch ganz lecker.
Das ist das Wichtigste. Das italienische Essen vor allen Dingen.
Genau, also ich stimme komplett Gabriel zu. Also die Atmosphäre war einfach unglaublich. Jeder war so nett zueinander, sympathisch, freundlich. Einfach wie so eine ganz große Familie, die einfach die Sportler unterstützen möchten. Und einfach diese Ambiente. Wir sitzen in so einem Holzhaus, überall nur Schnee, irgendwie große Bäume voll mit Schnee bedeckt. Und das war einfach wirklich unvergessliches Erlebnis und ich glaube, nächstes Mal fliege ich auch gerne dahin.
Alles klar. Und alles hat ja angefangen, habe ich gelesen, in einer Mittagspause in der Schule. Nehmt uns mal mit in die Mittagspause von vor ein paar Jahren. Was war da los?
Es war so, ich hatte per LinkedIn dann eine Nachricht von Alex bekommen. Schau dir mal diesen Wettbewerb an, der ist mit deinen Interessen so kompatibel. Dann hatte ich einfach in die WhatsApp-Gruppe geschickt, den Bock dann mitzumachen. Und dann haben wir uns getroffen und haben erstmal geguckt, ist es jetzt wirklich, weil wir haben davon nie gehört. Und dann haben wir erstmal geguckt, ist das wirklich real? Also ist das, gibt's das wirklich? Und dann haben wir uns gesagt, ja klar, warum machen wir denn nicht mit? Was haben wir zu verlieren? Und dann haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, okay, wir haben jetzt das Thema Sport und Tech. Und es soll eine neue Idee sein. Wir werden wahrscheinlich, wie bei manchen anderen Dingern, die einzige Schule sein, waren wir dann auch. Also können wir alles drei unterrichten und da lag halt dann der Sportunterricht ziemlich nah. Und dann mussten wir halt nur ein Problem finden und wir waren bei Sportunterricht und da gibt es halt viele Probleme, die man lösen könnte.
Okay, spannend, dass ihr das so vom Wettbewerb her gedacht habt. Also ihr seid dann vom Wettbewerb auf die Idee dann gekommen. Kamil, vielleicht kannst du mal erzählen, diese Probleme im Sportunterricht, wie habt ihr da diskutiert?
Genau, also als wir schon entschieden haben, dass wir ein Teil von Samsung Wettbewerb Solve for Tomorrow sein möchten, haben wir uns hingesetzt und erstmal Brainstorming, was möchten wir überhaupt machen. Und dann, als wir an Skillfit schon kamen und überlegt haben, was uns eigentlich in Schulsport stört, haben wir gemerkt einfach, wie ungerecht Schulsport seit mehreren Jahren, wenn nicht von schon Jahrzehnten ist. Die ganze starren Tabellen, Normen, irgendwelche Regeln, die schon seit 100 Jahren existieren und vielleicht nur im ersten Jahr irgendwie gerechtig waren. Aber wenn man sich jetzt so überlegt, 27 Kinder in meinem Kurs, verschiedene Größe, verschiedene Geschlecht, verschiedene Gewicht, verschiedene Einschränkungen und auch verschiedene Vorgeschichte, wenn es um Sport allgemein geht. Und man kann einfach nicht erwarten, dass jedes einzelne Kind gleich performen will und dann sagen wir so entscheiden, ja, du warst nicht so gut wie der andere, deswegen kriegst du schlechtere Note.
Ja.
Und nicht zum Beispiel, okay, du hast dich angestrengt, kriegst du trotzdem gute Note, sondern einfach diesen Vergleichprinzip und einfach Schubladensystem. Also die Kinder, die einfach zum Beispiel seitdem die klein sind, irgendwie Fußball trainiert haben, Handball, Basketball oder auch Leichtathletik, einfach alle verschiedenen Sportarten haben einfach Vorteil. Also ich gehe zum Sportunterricht, ich krieg trotzdem 15 Punkte, weil was soll Lehrer sonst machen? Aber einfach die Kinder, die einfach nichts mit Sport davor zu tun hatten, verlieren dann die Motivation deswegen, weil egal wie sehr die sich anstrengen, egal was die, wie viel die von sich geben, die kriegen trotzdem nicht gerechtfertigte Note, die eigentlich entspricht. Und das wollen wir verändern, weil wir haben wirklich keine Lust mehr darauf. Und das stört uns am meisten, einfach diese Vergleichssystem und nicht, dass jedes einzelne Kind deren eigenes Potenzial zeigen soll, kann.
Das ist etwas, was, glaube ich, alle, die gerade zuhören, verstehen. Also diesen Moment, dass es einfach nicht fair ist. Ich glaube, den haben viele im Unterricht einfach erfahren. Und Gabriel, habt ihr da auch mit den Lehrkräften drüber gesprochen, was genau aus eurer Sicht dann heute falsch läuft? Oder beziehungsweise haben die da auch Input mitgegeben? Oder war das eher sowas, was aus der Schülerschaft kam, wo ihr gesagt habt, nee, wir sehen das anders?
Ja, also am Anfang entstand es ja nur unter uns Schülern, aber dann hatten wir auch relativ schnell auch Kontakt mit Lehrern, die wir dann auch gesagt haben, wie findet ihr die Idee, ist das überhaupt möglich, ist das machbar? Und da haben wir auch zwar Skepsis auch bekommen, aber halt auch Unterstützung, da es ja auch nicht an den Lehrern liegt, dass diese unfaire Bewertung da ist. Die Lehrer können auch nichts dafür, dass sie halt nach diesen starren Normen unterrichten müssen. Und diese Lehrer haben auch 30 Leute gleichzeitig, auf die sie achten müssen. Also da bei jedem wirklich individuell schauen zu können, bei jedem zu sagen, wie er sich verbessert hat, was er besser machen kann und in welchem Bereich er sich befindet, sich noch die nächsten Wochen zu steigern, ist halt einfach nicht möglich als Lehrer. Und da wollen wir den Lehrern nicht ersetzen, sondern halt einfach unter die Arme greifen und ihnen dann halt diese Daten liefern, und einfacher diese Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler halt erstellen, damit jeder Schüler halt dieses Recht dann auch hat auf persönliches Feedback und dann auf, wie kann ich mich wirklich selber verbessern? In welchem möglichen Rahmen befinde ich mich da?
Und da habt ihr dann überlegt, okay, dort ansetzen könnte eine KI.
Genau, also weil bevor wir mit Skillfit angefangen haben, haben wir uns mit unserer Schulinitiative #MIKI beschäftigt, was als Berufsorientierung für Jugendliche und auch allgemein für alle ist, oder wir möchten, dass es so sein wird. Wir fahren zu verschiedenen Messen und sprechen mit KI-Experten, machen Interviews mit denen, damit wir den Jugendlichen zeigen, welche Berufe entstanden sind, welche Berufe noch entstehen, natürlich in Richtung KI, weil ja, KI ist halt nicht mehr unsere Zukunft, sondern unsere Gegenwart. Also wir haben schon KI und wir haben sehr viele Unternehmen, die in irgendeinem Sinne KI benutzen, um Prozesse zu optimieren. Dann haben wir uns überlegt, okay, warum machen wir es einfach nicht anders? Warum nehmen wir einfach nicht diese KI und benutzen es, um das Leben ein bisschen gerechter zu machen, die Schule ein bisschen gerechter zu machen, nicht unbedingt Prozesse optimieren, direkt irgendwie Maschinen programmieren, Software, die einfach all von alleine ein ganzes Jahr funktionieren wird, sondern einfach benutzen wir die, die hat Möglichkeiten, die hat Datenanalyse, sie kann viel, viel mehr beobachten auf einmal als ein Mensch. Da haben wir uns überlegt, okay, dann lass mal eine KI-gestützte Bewegungsanalyse machen. Lass mal einfach eine Kamera erstellen, KI drauf und KI wird einfach anschauen, wird die Daten so speichern, die Körperstruktur, also Körperbewegung analysieren und dann einfach an den Lehrer schicken. Mhm. Und dann kann der Lehrer sehen, was zum Beispiel er verpasst hat und was zum Beispiel der Schüler kann dann auch auf Skillfit sehen, welche zum Beispiel Tipps die KI schon gibt. Und wenn natürlich irgendwelche Unstimmigkeiten da sein sollten, dann der Lehrer ist immer noch da. Wir möchten ihn auf gar keinen Fall ersetzen, sondern einfach auch unterstützen, wie schon Gabriel sagte, weil die ganze Schuld liegt nicht an die.
Wenn man ja dann schon Digitalisierung in fast allen Bereichen der Industrie oder Wirtschaft dann auch hat, dann warum nicht auch an Schulen und warum dann halt nicht auch dort, wo die Zukunft dann gebildet wird.
Absolut. Wie funktioniert eure KI denn konkret? Also was misst sie? Misst sie Bewegung, Leistung, Entwicklung? Was sind da so für Parameter drin?
Ja, also erstmal wollen wir jetzt mit einer MVP-Phase starten, indem wir die Daten erstmal über Wearables tracken. Und da werden halt Daten wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, VO2max für die Ausdauer oder halt auch Training Load versus Performance wo das dann halt gemessen wird, berechnet wird und da halt dann Woche für Woche verglichen wird und damit dann halt auch die Bewegungen erstmal dann über Wearables dann erfasst werden und dann halt auch diese Verbesserung, die eigentlich unsichtbar bleibt, dann auch sichtbar wird.
Ja, das heißt, ihr bewertet nicht die Leistung, sondern den Fortschritt dann, oder?
Genau, also dann, wie habe ich mich persönlich verbessert, also den relativen Fortschritt dann.
Mhm. Finde ich total klasse, also eine KI, die dann helfen soll, fairer zu sein. Wie sieht diese Entwicklungsphase aus? Ihr hattet jetzt diese Idee und was war der nächste Schritt?
Wie das Ganze angefangen ist, halt, als wir die Idee hatten und wir es geschafft haben, in die Finale von Soul for Tomorrow zu sein. Dann in Ashbourne hatten wir ganz viele Workshops mit Ketchum, mit Samsung, mit Akipa. Volles Paket. Volle zwei Tage einfach kaum geschlafen, nur gearbeitet. Und im Endeffekt haben wir auch natürlich gepitcht. Und dann haben wir es auch in die Finale geschafft. Im Wettbewerb. Und das war schon eine riesig, riesig große Freude. Aber natürlich hieß das für uns noch mehr Arbeit und noch mehr Überlegungen, noch mehr Entwicklungen. Wir hatten ein Glück, dass wir einen Lehrer auf unserer Seite hatten, der mit uns auch die Initiative durchführt, der wirklich wie unser Mentor ist. Also er hält uns wirklich rückenfrei. Er hat sehr viele Kontakte, auch über LinkedIn. Mhm. Und er hat uns mit sehr vielen Kontakten natürlich vernetzt, die uns auch beim Pitchen geholfen haben oder zum Beispiel, okay, so und so kann es aussehen. Oder diese Methode zum Beispiel, dass ein guter und ein schlechter Jury da ist. Einer wird so fröhlich sein, glücklich und der andere guckt so böse. Und das fanden wir auch natürlich sehr hilfreich. Die Entwicklung ist, sagen wir so, wirklich Schritt für Schritt entstanden. Also je weiter wir in den Wettbewerb, sagen wir so, reingegangen bin, haben wir uns, sagen wir so, noch mehr und mehr selber entwickelt, ganz wichtig, und auch Skillfit. Und nachdem wir es gewonnen haben, hatten wir so ungefähr einen Monat Pause. Also von den Akipa Accelerator Phase oder halt die Impact Phase, anders gesagt, oder von Samsung. Und dann hat es richtig angefangen. Also mit den Sprints fast dreimal pro Woche irgendwelche Videokonferenzen, danach mit Programmieren. Und das war wirklich so 6 Monate lang. Deswegen dieser Wettbewerb Soul for Tomorrow hat uns, sagen wir so, erlaubt, uns noch mehr, sagen wir, zu informieren und selber zu entwickeln, wenn es um solche Sachen geht, worüber wir gar nicht wissen. Also hallo, wir sind immer noch Schüler. Ja. Wir vorbereiten uns für Abi, was auch ziemlich aufregend ist.
Ich wollte gerade sagen, ihr jongliert eigentlich so viel.
Genau. Und wir hätten einfach gar keine Zeit darüber, irgendwie uns zu informieren oder das zu lernen. Weil das sind manchmal auch solche Sachen, die man in einer Ausbildung, vielleicht im Studium lernt und nicht während man zur Schule geht, noch privat arbeitet. Und dann auf einmal kommt doch so ein Projekt, die wirklich sehr hohe Chancen hat, was zu verändern. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Weil das ist nicht nur, diesen Problem gibt es nicht nur in Deutschland. Also ich komme aus Polen und ich weiß schon, als ich noch in Polen gelebt habe, da war auch nicht viel besser. Und ich habe auch immer noch Freunde und Familie in Polen, das ist genau das gleiche Problem.
Wichtige Punkte.
Genau, deswegen hoffen wir natürlich, dass es klappt und dass die Entwicklung halt so, dass halt dieses Projekt in Deutschland so gut klappt, dass wir es wirklich in die internationale Ebene so verbreiten können.
Wo seid ihr denn da gerade aktuell? Was ist so der aktuellste Stand, Gabriel? Kannst du uns mal mitnehmen?
Also der aktuelle Stand ist gerade, dass wir gerade an einem Prototypen arbeiten, um halt an die ersten Schulen gehen zu, also an die erste Schule gehen zu können, dann halt unsere eigene, wo wir gerade noch sind, um dann halt schon mal erste Rückmeldungen zu bekommen und das Produkt dann auf den Bedürfnissen der Schüler und der Lehrer dann auch anpassen zu können. Und momentan arbeiten wir da dann halt auch mit Entwicklern zusammen und versuchen gerade, ja, ein Produkt auf die Beine zu stellen. Wir haben einen Prototypen schon versucht zu erstellen. Den hat man auch in unseren Pitches gesehen. Da haben wir das halt selber versucht mit mithilfe von Vibe Coding. Da hatten wir auch Unterstützung durch diese Impact-Phase halt, die wir durch den Sieg halt bekommen hatten mit Equipa, wie wir dann an die Sache komplett rangehen können. Aber jetzt haben wir halt ausgeschöpft, was wir können, weil wir sind halt auch in dieses Projekt gegangen ohne komplette Vorwissen und haben halt sehr viel Input bekommen, was auch ein wirklich super Punkt ist von diesem Software Tomorrow-Wettbewerb, dass man halt trotzdem ernst genommen wird. Und wir haben auch sehr viel Input bekommen und unsere Skills in Richtung Business, Development und und vieles weitere halt auch sehr viel verbessert. Mhm. So sieht halt der Stand aus und wir hoffen halt Mitte oder Ende dieses Jahres, dass wir dann an unserer Schule anfangen können.
Ich bin total gespannt, wie das dann in der Praxis funktioniert und was dann so da an Feedback zurückkommt. Wenn ihr da jetzt mal überlegen könntet, okay, 5 Jahre, vielleicht nehmen wir mal 2030 so. Dann habt ihr ein Abi, dann seid ihr schon unterwegs, ihr entwickelt euer Produkt weiter. Wie stellt ihr euch dann Sportunterricht in der Schule vor?
Ich würde sagen, wir merken gerade, dass die Motivation an bei den Schülern, Schülerinnen beim Sportunterricht einfach richtig niedrig ist. Also es gibt sehr viel immer noch Ausreden. Es passiert richtig selten, wenn alle Mitschüler, Schülerinnen einfach mitmachen. Zumindest ich stelle es mir vor, dass die Kinder einfach sagen so, oh, wir haben jetzt Sport, voll geil. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Lust drauf. Lass mal einfach das machen. Und das würde ich sagen, wir so am schönsten finden und nicht immer diese Reaktion, boah, nee, eigentlich kein Bock, ich glaube, ich gehe oder ich gehe nicht. Ja, ich glaube, das wäre mein Ziel.
Das finde ich toll. Habt ihr da in der Hinsicht auch so Feedback bekommen? Cortina jetzt zum Beispiel beim Pitch im Deutschen Haus gab es da, wie sehen das die Profisportlerinnen und Sportler? Ich meine, vielleicht war bei denen auch so, ey Leute, mein Sportunterricht früher war nicht auch ganz grauenvoll oder so. Oder gab es da so für Feedback?
Ja, also nicht nur hier, auch bei den anderen Pitches waren ja auch Sportler dabei und da jeder aus der Jury, jeder im Publikum kann halt damit relaten, weil wir wissen es alle, wie der Sportunterricht war. Manche konnten es, man hatte ein, zwei Ausnahmefälle, die den Verein im Rücken hatten und halt das super konnten, aber die Mehrheit konnte, also wurde halt nach im Vergleich zu diesen Top-Sportlern bewertet und da hat man dann auch keinen Bock mehr nach einer Zeit und ich finde, das konnte man halt bei jedem sehen, dass das der Fall war in deren Schulzeit. Und wir haben halt von jetzt, als wir in das andere Mal in Mailand waren, für den europäischen Wettbewerb, so, haben wir dann auch von der Jury bekommen, wo wart ihr, als ich noch ein Kind war? Weil die haben sich das Produkt für sich selber gewünscht und wollen das jetzt für ihre Kinder haben. Und es gab jetzt auch hier im Deutschen Haus in Cortina, gab es auch eine coole Story, die vielleicht Kamil erzählen möchte.
Ich glaube, ich weiß, welche Story du meinst. Wir hatten zwei professionelle Athleten, die halt auch Bronzemedaille geschafft haben. Und wir haben die persönlich getroffen. Und wir hatten auch die Möglichkeit, mit denen ein paar Wörter auszutauschen und ein paar Bilder zu machen. Und wir haben tatsächlich auch unsere Idee vorgestellt, so einen kurzen Pitch gemacht. Das ist eine tolle Idee, also ich finde es richtig super. Und sie hat uns natürlich auch Unterstützung angeboten. Das ist auch wirklich so ein einmaliges Erlebnis, dass man solche Menschen einfach trifft.
Bin ich total dabei. Ich finde das, ich mag diesen Spirit der Olympischen Spiele ohnehin so gerne. Und wenn genau dieser Spirit das ist, was man mit Skillfit nachher dann irgendwie im Sportunterricht hinbekommt, ne, dass es dann wirklich fair ist, dass die Leute dann Lust drauf haben, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, ne, mein Lieblingsfach ist eben Sport. Weil es eben fair ist, auch wenn man am Anfang vielleicht überhaupt gar keine Lust drauf hatte. Das ist ja eigentlich genau das Schönste, auch das Feedback zu bekommen, hey, wo wart ihr, als ich in der Schule war? Das ist, glaube ich, hiermit die höchste Auszeichnung. Also das, was da in der Mittagspause entstanden ist, verändert nicht nur irgendwie euch als Freunde, auch als Gruppe, als Schülerinnen und Schüler, sondern im besten Fall einfach auch jeden Sportunterricht in Deutschland und dann hoffentlich auch weltweit. Also ich drücke euch dafür jeden Daumen und bin total gespannt, was dabei rauskommt. Und so zum Ende jeder Folge stelle ich immer, oder würde ich euch ganz gerne ein Zitat zur Hälfte zumindest in den Mund legen. Es ist ein Motto von unserem Podcast. Ich freue mich auf morgen, weil...
Ich freue mich auf morgen, weil morgen ist immer, sagen wir so, ein neuer Tag. Heißt neue Erlebnisse, neue Sachen, die passieren können, neue Ideen, die in deinen Kopf reinkommen können, neue Meinungen und allgemein neue, sagen wir so, 24 Stunden, die du verbringen kannst mit, sagen wir so, deinen Lieblingsmenschen, mit deiner Familie oder allgemein mit deinen Lieblingsmitarbeitern, mit Co-Fundern. Und nee, also ich freue mich immer auf morgen, weil es heißt für mich immer, sagen wir so, ein Neustart. Immer, sagen wir so, ein kleiner Reset vom Kopf. Und da kommen am besten immer neue Ideen oder Lösungen, die wir zum Beispiel zur Zeit brauchten. Deswegen freue ich mich immer auf morgen.
Ich freue mich auf morgen, weil morgen immer ein Geschenk ist. Und morgen ist immer unvorhersehbar. Und es ist ein Privileg, morgen aufstehen zu können und dürfen unter solchen Bedingungen. Und wir sind dann, natürlich sind wir gerade in Mailand Cortina. Morgen schauen wir auch einen Wettbewerb. Und dafür morgen sollte man auch immer dankbar sein für morgen, dass man dann halt auch aufstehen darf. Und wir jetzt auch wirklich dankbar an Samsung und die Kipper, die uns hier diese Reise ermöglicht haben. und halt, dass man dann diesen Tag meistern kann und etwas in dieser Welt ändern kann.
Also dann würde ich vielleicht nochmal kurz dazwischen was sagen. Vielleicht so eine Nachricht an Jugendliche. Traut euch. Traut euch es zu machen, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr ein Projekt schon im Kopf habt oder am irgendwas entwickelt seid. Traut euch, sprich einfach lauter, schreib Leute an, nimm teil an Wettbewerbe. Wie bei uns zum Beispiel in der Mittagspause entstanden ist, kann so ein wirklich eine große Lösung für ein weltweites Problem sein. Deswegen traut euch, lasst mal einfach die Welt verändern, weil in uns ist die Kraft.
Und dazu auch ein Appell an die Älteren dran, hört auf die Kinder, weil die Kinder sind die Zukunft. Und das wollen wir halt mit Skillfit erreichen, weil wir denken, wenn man an das tut, an das man glaubt und dass diese Menschen halt jemanden brauchen, die in einen glauben, dass man alles erreichen kann.
Ehrlich gesagt, ich kann und möchte hier gar nichts hinzufügen. Das ist der perfekte Schluss. Genau so unterschreibe ich das auch. Danke ihr zwei. Danke an Gabriel, danke an Kamil, dass ihr hier dabei wart und bei übermorgen von Skillfit erzählt habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo ihr damit so in 1-2 Jahren unterwegs seid. Danke euch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Von Fairness im Klassenzimmer gehen wir jetzt zu Inklusion im Alltag. Das Münchner Startup Habrik entwickelt ein smartes Stirnband, das mit Hilfe von Sensoren Hindernisse erkennt und in Vibrationen übersetzt. Für mehr Sicherheit im Alltag und beim Sport. Und jetzt sind hier die Gründer Ferdinand Horn und Dominik Schuler. Hallo ihr zwei.
Oh. Hi.
Ich finde es sehr beeindruckend. Ich habe gelesen, ihr habt mit 16 euer erstes Patent angemeldet und heute seid ihr einfach Unternehmer. Also ihr seid immer noch alle unter 25. Da muss ich mal direkt fragen, wie kam es dazu? Also wie ging eure Geschichte los? Vielleicht schon mit 16?
Also eigentlich hat alles in der Schule in so einer Bastel-AG begonnen, wo wir eigentlich schon seit der 5. Klasse zusammen an Projekten gearbeitet haben. Dann haben wir eben im Zuge von Jugend forscht die Idee gehabt, die Technologie des autonomen Fahrens zu nutzen, um auch sehbehinderten Menschen ein Stück weit Autonomie zurückzugeben. Und dann hat das langsam über Jugendforsch die Fahrt aufgenommen. Wir haben es mit einer Blindenschule in Stuttgart gepitcht, haben da erstes Feedback bekommen, mit denen dann zusammen die Idee des Stirnbands entwickelt. Und dann ging es über Jugend gründet und Startup-Teams weiter.
Okay, das ist jetzt quasi die Kurzfassung von einer sehr, sehr langen Reise eigentlich schon. Also vielleicht nochmal im Detail, wie kamt ihr denn zu Habrik? Also was war vielleicht so die Initialzündung? Weil was muss denn vielleicht eine moderne Lösung können, was ein Blindenstock und ein Hund nicht können?
Also vielleicht zum Blindenhund kurz, da ist das Problem, dass er eben jetzt nicht für alle verfügbar ist. Also in Deutschland ist so einer in 75, der es bekommt, und jetzt Richtung andere Länder schauen, ist das eher nochmal weniger. Das heißt, da bedarf es einfach einer Lösung, die jetzt günstiger und kosteneffizienter ist, auch für Krankenkassen und auch für die Endnutzer.
Genau, okay. Wir kommen ja auch aus dem Automobilmecker, eigentlich aus Stuttgart, sind da zusammen auf die Schule gegangen. Und da war eben das Thema die S-Klasse, kann auf der Autobahn schon praktisch voll autonom fahren. Ich kann währenddessen Zeitung lesen. Und der Blinde ist immer noch auf seinen Blindenstock angewiesen, der über 100 Jahre alt ist.
Welche Sensoren stecken denn eigentlich in eurem Stirnband? Ihr habt es jetzt häufiger schon verglichen eben mit dem Auto, aber könnt ihr das mal technisch mal so komplett auseinandernehmen? Was steckt da drin?
Also ursprünglich haben wir halt mit Ultraschall, Sonarsensoren angefangen, wo dann auch der Name fürs Produkt herkam, Blind Sonar. Sind jetzt aber gewechselt auf eine Mischung aus Infrarot und noch was anderem. Wir mappen quasi einmal die Umgebung, das heißt wir scannen 360 Grad um die Person, können daraus quasi eine Art 3D-Modell von der Umgebung erstellen, wie in so einer Architektursoftware, sag ich mal. Und können dann uns überlegen, wenn wir ein Modell der Umgebung haben, okay, was sind jetzt die wichtigsten Hindernisse? Wenn wir dann merken, okay, die Person bewegt sich vorwärts, dann sind natürlich die Objekte vorne relativ relevant. Dann können wir die über leichte Vibrationen quasi andeuten, wo Hindernisse sind, wie weit die entfernt sind.
Okay, Ultraschall, gibt es da noch andere Technologien, die mit drin sind? Ist da Kamera verbaut? Gibt es irgendwie eine KI im Hintergrund, die da noch mitläuft? Oder?
Kamera tatsächlich nicht. Nee, wir machen das alles nur mit Infrarotsensoren. Und die KI sitzt auch momentan nicht auf dem Stirnband. Den nutzen wir quasi in der Entwicklung, wo wir das Stirnband in einem Simulator laufen lassen. Aber auf der Platine ist jetzt einfach ein normaler Algorithmus, weil eine KI wird jetzt auch ein bisschen kompliziert mit dem Hilfsmittelgesetz. Da sind wir mit der medizinrechtlichen Grundlage in Europa noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu den USA. Deswegen muss man da mit der KI ein bisschen vorsichtig sein. Genau.
Ja, okay, klar, verständlich. Das ist das natürlich, wenn sich dann ein Mensch vorwärts bewegt, wie schnell reagiert so ein System denn? Also habt ihr das, wie funktioniert das genau, wenn man eine Person jetzt dieses Stirnband aufsetzt?
Ja, also am Anfang scannen die Sensoren eben das Umfeld. Dann ist eine kleine, ein Prozessor rechnet es um, dann wird es wiedergegeben. Und dieser Zyklus von der Sensor schickt die Photonen raus, die dann wieder zurückkommen, bis zu die Vibration wirklich abgespielt ist, momentan unter 50 Millisekunden.
Ui, krass.
Das heißt, für den Mensch kaum spürbar, muss natürlich noch, wir versuchen es noch zu reduzieren, genau.
Hast du das Stimmband, also du hast ja gerade ein Stimmband an, ist es genau das?
Ja, genau. Also.
Ja, dann können wir das mal beschreiben. Das ist wie so ein, also ich habe erst gedacht, das könnte auch einfach ein, wie so ähnlich so, wie so ein Haarband aussehen. Mhm. Also es ist so ein schwarzes Band. Habrick steht natürlich drauf und es sieht ähnlich aus wie ein Haarband, aber man trägt es ein bisschen weiter vorne auf der Stirn.
Genau, das ist jetzt schon relativ dünn. Da drin befindet sich quasi die Elektronik und dann wie hinten ein verstellbares Band. Das ist natürlich jetzt so ein Prototypen fairerweise. Die müssen wir jetzt momentan noch per Kabel da oben anstecken. Genau, war schon recht dünn, recht leicht. Der wiegt jetzt, glaube ich, 90 Gramm. Wird am Ende sich irgendwo Richtung 200 Gramm bewegen.
Und wie fühlt sich das genau an? Also wenn dieses, wenn das Stimmband ein Hindernis erkennt, dieses Vibrieren, ist das wie so ein, wie fühlt sich das an?
Also wenn wir es selbst bisher auf hatten, dann ist es tatsächlich eine relativ angenehme Vibration, wenn man es richtig eingestellt hat. Man muss es sich wirklich vorstellen, zum Beispiel laufe ich durch einen Flur und kriege auf beiden Seiten vom Kopf auf der Seite eine ganz leichte Vibration. Oder ich laufe auf eine Wand so zum Beispiel oder auf eine Laterne. Und dann wird die Vibration genau an der Stirn immer stärker, je näher man kommt.
Ah, okay. Auch quasi an der Seite, wo das Hindernis ja. Dann quasi ist?
Also beispielsweise auch wenn ich an einem Hindernis, das Priorität hat, vorbeilaufe, geht die Vibration an meinem Kopf entlang. Damit ich weiß, wo das Objekt ist. Das ist auch anpassbar über eine App, da blinde und sehbehinderte Menschen komplett unterschiedlich sensibel sind an der Stirn und vor allem auch überm Ohr, hinterm Ohr, bis hinten an den Kopf, ist jeder Mensch. Haben wir erst durch Tests, oder früh schon durch Tests rausgefunden.
Spannend.
Ja, oder? Es ist echt, ja, genau deswegen kann man es anpassen über eine App. Wie stark ist die Vibration? Will ich vielleicht einen Restaurantmodus? Will ich einen Parkmodus haben, in dem die Sensoren halt vielleicht nicht mehr 4 Meter weit scannen, sondern nur noch 0,5 Meter zum Beispiel? Genau.
An sich ist die gleiche Technologie aus dem Handy, wie wenn ich jetzt eine WhatsApp-Message auf dem Handy bekomme und da so eine kleine Vibration geht. Bloß, dass wir sie eben ein bisschen anpassen.
Ja, klar. Ist das, würdet ihr sagen, eher ein Navigationssystem oder fast schon wie so ein sechster Sinn?
Letzteres. Also es ist auf jeden Fall kein Navigationssystem. Es wird auch ab und zu mal falsch aufgenommen, oder wird wahrgenommen als ein Navigationsmittel, aber es ist eigentlich wirklich als ein zusätzlicher Sinn. Es geht ja darum, dass ich mit dem Blindenstock zum Beispiel schon einen Tastsinn habe für den Boden, aber alles, was über dem Blindenstock ist, dagegen laufe ich ja trotzdem. Seien es Wahlplakate, Baustellenschilder zum Beispiel, nasse Büsche vor der Bushaltestelle. Und dafür ist es eben ein nächster Sinn.
Ich finde, das ist so ein unglaublich beeindruckendes Tool. Gab es da so einen Moment, wo ihr euch irgendwie angeguckt habt in der Entwicklung und gedacht habt, okay, das ist wirklich jetzt was auch ein Menschenleben verändern kann?
Ich glaube, in der Entwicklung auch teilweise schon. Wenn es dann geklappt hat, zum Beispiel, dass wir es nochmal viel kleiner bekommen haben. Oder wenn die Sensoren so funktioniert haben, wie wir das uns gewünscht hatten oder wie wir das geplant hatten vorher. Aber vor allem kommt das Gefühl, glaube ich, wenn wir mit blinden und sehbehinderten Menschen testen, in Blindenvereinen oder bei ihnen zu Hause, wir durften ja auch schon ein paar Mal zum Glück, da ist es dann wirklich so, wenn die Leute sagen, boah, ich kann ja die Wand neben mir spüren. Oder boah, ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich damit draußen weniger gegen Gegenstände laufe. Das ist dann schon ein echt cooles Gefühl.
Könnt ihr das mal beschreiben, wenn ihr da so einen Test macht? Was kommt da so zurück?
Also am Anfang ist extrem viel Euphorie da. Natürlich die Menschen irgendwie es cool finden, dass wir sie in einem Entwicklungsprozess mit reinnehmen, dass sie recht früh testen können. Meistens sind auch eben die Leute, die auf uns zukommen, die generell sehr gern Sachen ausprobieren, sehr offen sind. Deswegen ist am Anfang eine sehr hohe Euphorie. Dann testen sie es, dann gibt es auch tendenziell sehr gutes Feedback, immer mit noch richtig guten Anregungen von Payment-Infos, wie viel die pro Monat ausgeben, für welche Hilfsmittel. Oder ein großer Punkt war jetzt auch, wo wir evaluiert haben, wie viel Hindernisse angezeigt werden müssen, dass keine Überstimulation ist. Das war auch recht wichtig, mit denen quasi einmal durchzugehen. Auch zu sehen, wie das von der, wie Dominik vorher schon gesagt hat, von der persönlichen Erfahrung oder persönlichen Einschränkungen zu tun hat, wie viel Vibration eine Überstimulation ist. Weil wir haben verschiedenste, also wir gehen mal mit einer Grundeinstellung rein von 80% Vibrationsstärke. Und bei manchen, bei vielen mussten wir jetzt auch einfach hochschrauben, weil es dann doch noch zu sanft war, weil manche müssen wir es anpassen. Deswegen einfach auch, war jetzt schön zu sehen, wie individuell die Zielgruppe ist und wie viel da noch wirklich individualisierbar sein muss.
Das erfüllt ja da auch wirklich eine große Lücke. Du hast es eben schon gesagt, wie individuell. Bisher gibt es so wenig individuelle Lösungen. Also das ist, ihr seid ja da auf einem Weg, potenziell 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, die könnten davon profitieren. Habt ihr da auch auf diesem Weg irgendwie Hürden gemerkt? Also wie geht's jetzt auch für euch weiter? Du hast vorhin schon verhindert, so medizinische und beziehungsweise rechtliche, datenschutzrechtliche Dinge angesprochen. Was ist euch da schon so auf dem Weg begegnet?
Also es hat, ich glaube, angefangen noch zu Schulzeiten, als wir das Projekt noch finanzieren mussten, genauso wie heute immer noch. Da gab es extreme Hürden am Anfang auf finanzieller Seite, da wir halt einfach uns nur durch Wettbewerb finanzieren konnten. Also wir gewinnen Jugendgründet, wir gewinnen Startup-Teams. Dadurch kriegt man mal ein paar tausend Euro und dadurch kann man das Projekt weiterlaufen lassen. Weil ein Stipendium, eine Förderung, Investorengelder bekommt man nicht in der Schule. Genau. Das war, glaube ich, eine Hürde. Und sonst würde ich die Dinge gar nicht als Hürde bezeichnen, sondern eher, ich meine, wir haben jeden Tag Probleme, auch immer noch. Oder eben kleine Hürden, die wir am Ende aber bisher immer bewältigt haben. Also es geht immer darum, ich meine, wir haben immer noch eine super steile Lernkurve vor uns, glaube ich. Und die war jetzt schon super steil. Und ich glaube, dass wir jeden Tag lernen, wie wir diese Hürden eben bewältigen können.
Wie geht's für euch dann weiter jetzt? Also ist das Ziel in Zukunft die Assistenz oder vielleicht sogar irgendwann die vollständige Orientierung ohne weitere Hilfsmittel? Habt ihr da schon so... Das könnte es mal werden vor euch?
Also jetzt wird erstmal bis zum Sommer weiterentwickelt. Dann gehen wir in den Design-Freeze, um danach in die klinischen Studien zu gehen, weil wir den Vormarkteintritt noch machen müssen. Macht doch Sinn, damit das Ganze für die Zielgruppe zuverlässig ist, man sich darauf vertrauen kann. Dann gehen wir eben erstmal mit der Variante hier an den Markt. Gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und dann, wir haben natürlich schon Ideen für weitere Entwicklungen. Aber ich glaube, Step by Step erstmal jetzt diese Lösung an den Markt bringen. Genau.
Ob wir irgendwann andere Hilfsmittel ersetzen wollen? In der ersten Variante auf keinen Fall. In der ersten Variante wird es nur mit Blindenstock gehen. Einmal wegen technischen Einschränkungen, dann weil ein blinder und sehbehinderter Mensch gerade in Deutschland auch den Blindenstock tragen muss oder gekennzeichnet sein muss auf der Straße. Und dann Vertrauen blinde und sehbehinderte Menschen ihren Blindenstock einfach extrem. Die haben den in der Hand, die spüren den Boden mit der Hand, sie wissen genau, was vor ihnen ist. Und da jetzt als neues Produkt zu kommen und es direkt ersetzen zu wollen, wäre, ich würde sagen, zu bold. Also das ist wirklich ein Markt, der enorm auf Vertrauen aufgebaut ist.
Ja, absolut. Genau,
und deswegen wollen wir uns zum Beispiel auch gar nicht mit dem Blindenmann vergleichen. Ja.
Das ist ja auch voll der Behavior Change, der jetzt quasi nötig ist. Also, wie jetzt auch Gesprächen kam raus, quasi, man kann das ja vergleichen, wie damals, als die Computer zu den Blinden kamen. In den ersten Generationen wurde teilweise was abgelehnt. Jetzt heutzutage mit den Braille-Displays, eigentlich das Nonplusultra, was überall genutzt wird. Deswegen müssen wir auch hier erkennen, dass jetzt gerade bei älteren Leuten vielleicht am Anfang die Euphorie nicht zu groß ist, dass einfach so ein kleiner Behavior Change über die Zeit kommt.
Ja,
genau, deswegen
klar.
Auch in der ersten Variante eben nicht der Blindenstock ersetzt wird, sondern dass über die Zeit eben kommt.
Ja, absolut. Und auch ein Produkt, bei dem ihr ja eh sagt, jeden Tag entwickelt sich da irgendwie nochmal was weiter. Vielleicht zum Schluss nochmal so generell die Frage bei Solve for Tomorrow. Wie war eure Erfahrung? Was war denn vielleicht die größte Überraschung nach eurem Gewinn? Also ihr habt da jetzt so eine mega große, spannende Reise gemacht. Was hat das nochmal gepusht, verändert?
Finden, willst du kurz anfangen mit dem ersten Termin oder mit dem ersten Pitch-Event?
Genau, alles hat ja angefangen bei Samsung in Frankfurt. Das heißt, wir haben uns ja beworben. Da wurde aus 150 Leuten wurden 10 ausgewählt. Ich würde sagen, die Bewerbung hat schon mal einiges wieder im Team auch klarer gemacht, weil man nochmal ein paar Sachen klarer runtergeschrieben hat.
Ja.
Dann vor Ort wurde man nochmal von Samsung und Equipa wirklich immer gebrieft, wie man seine Idee präsentiert. Wir hatten jetzt ja verschiedenste Formate, auch mit verschiedensten Publikum. Von jetzt gestern hatte ich im Deutschen Haus hier mit einem Sportpublikum oder auch bei Samsung dann mit einer Jury in Frankfurt, die dann eher auch mal Investoren drin hatte, wo man eben immer seine Präsentation auf das Publikum anpassen muss. Das war wirklich schon ein großes Learning und dann auch jetzt die Company aufzubauen. Also wir haben jetzt die erste Werkstudentin, das ist vielleicht jetzt was ganz Konkretes, und da dann die Samsung-Team und mit Equipa zusammen mit der Samsung Solve for Tomorrow Challenge, damit auch ein Programm, war jetzt ein Programm seit dem Sommer, wo die uns unterstützt haben. Da haben sie uns auch konkret unterstützt, jetzt unsere erste Marketing-Werkstudentin quasi von der Bewerbungsphase bis jetzt zum Onboarding zu begleiten.
Ja, Wahnsinn.
Ich denke auch, die Phase, in der wir waren, das ist die nennt sich Impact-Phase. Und da haben wir immer teilweise Blogveranstaltungen. Also sagen wir haben in 3 Wochen hintereinander, jeden Mittwoch, Dinge zu HR, jetzt zum Beispiel mit unserer Mitarbeiterin oder zum Business Development. Und dann gibt es eben noch die Founder Sparings, nennen die sich. Das ist dann mit den beiden Gründern von Equipa. Und da spricht man dann einfach jede Woche.
Das ist wirklich ein weiter Weg so aus der Schule mit der Idee bis hin jetzt. Ihr sitzt in Cortina, ihr wart gestern Abend im Deutschen Haus. Was war das für eine Erfahrung? Was kam da so zurück von all den Profis, die da zugehört haben?
So eine ganz spannende Atmosphäre. Ich glaube, was so spannend gemacht hat, ist, dass ja wirklich Top-Sportler, Top-Unternehmer im Haus waren. Wirklich viele Leute, die jetzt auch Deutschland voranbringen, und dass eigentlich jeder den anderen unterstützt hat. Das heißt, egal mit wem man gesprochen hat, die hatten wieder einen Kontakt zu jetzt zum Beispiel ein paar paralympischen Sportlern, mit denen wir jetzt in Kontakt treten können. Und war wirklich eine schöne Atmosphäre.
Ja, ist wieder mega cool, irgendwie was Samsung auf die Beine gestellt hat, weil es ist wirklich von den Events, bei denen wir sind, immer eins der besten, wenn nicht sogar das Beste. Einmal von der Organisation.
Ja, vielleicht so zum Abschluss, was ist denn, wenn ihr euch irgendwie in 5 Jahren begegnet, was würdet ihr euch wünschen, wo steht ihr dann, wo wollt ihr sein in 5 Jahren?
Also ich würde sagen, dass wir halt auf jeden Fall das Produkt auf den Markt gebracht haben, dass wir sehen konnten, wie wir vielleicht noch mit der Zielgruppe oder mit dem Feedback der ersten Lösung vielleicht noch weitere Lösungen rausgebracht haben, dass wir zeigen konnten, wie auch junge Menschen einen Impact machen können, aber wie schnell der Impact jetzt gemacht wurde im Vergleich vielleicht zu ein oder anderen Politikern, die dann doch ein paar Jahre mehr brauchen, um wirklich einen Impact zu machen. Ja, und auf der Reise noch viele nette Leute kennengelernt haben, wie zum Beispiel die anderen 2 Teams. Auch wirklich schön zu sehen, wie man jetzt sich gegenseitig wachsen sieht, zusammen in dem Accelerator ist jetzt hier, genau.
Genau, und ich denke, da sind wir hoffentlich auf dem Markt, wenn wir gehen, also wir gehen ja hoffentlich spätestens bis nächstes Jahr auf den Markt eben. Und ich meine, unsere Mission ist es ja irgendwo, die Orientierung von blinden und sehbehinderten Menschen zu revolutionieren. Oder eben Hilfsmittel zur Orientierung zu revolutionieren. Wir wollen ein leichtes und gut designtes, unauffälliges Produkt haben, was sich auch möglichst viele Menschen eben leisten können, international. Genau, deswegen, es wäre echt cool, wenn in fast jedem Land in 5 Jahren irgendjemand mit dem Blind-Zona-Stirnband rumlaufen würde.
Dass man so eine weltweite Community hat an Blind-Zona-Nutzern, genau.
Absolut, also das wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Ich habe zum Ende jeder Folge immer ein Zitat, was ich euch ganz gerne zur Hälfte in den Mund legen wollen würde, aber dann seid ihr völlig free, was danach kommt. Das ist immer ein Ich freue mich auf morgen, weil...
Also ich freue mich auf morgen, weil wir Finn wieder treffen, der morgen beim Ski Mountaineering fürs Team Deutschland antritt. Wir durften ja schon beim Pitch-Event in Frankfurt kennenlernen. Tolle Persönlichkeit, Top-Sportler. Und da bin ich morgen mal gespannt, wie wir dann seine Leistung auf der Strecke sehen können und ihn hoffentlich gewinnen sehen können.
Genau, und ich freue mich auf morgen, weil wir in Bormio sind. Wir fahren heute Nachmittag nach Bormio und morgen schauen wir dann dem Finn Hösch zu bei der non-olympischen Sportart oder bei der Sportart, die jetzt das erste Mal olympisch ist in den Winterspielen, Ski Mountaineering. Und ich glaube, das wird einfach unglaublich cool, weil einmal ist es das erste Mal, dass so ein Rennen stattfindet. Also es ist ein First, wo wir dabei sind. Und dazu ist es, glaube ich, noch eine der schwersten olympischen Sportarten. Genau, ich glaube, es wird super.
Klasse. Also euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Ich bin total gespannt, wann ich das Produkt auf dem Markt sehen kann. Vielleicht können wir uns bis dahin auf jeden Fall bleiben in Kontakt und machen dann vielleicht den nächsten Podcast. Es würde mich total interessieren, wo ihr so in einem Jahr, anderthalb Jahren seid. Und wünsche euch dafür nur das Beste.
Dankeschön.
Super, danke euch,
dass wir hier sein konnten.
Ciao, ciao.
Von Sensoren im Raum geht es jetzt zu Sensoren im eigenen Körper. Sport und Training ist ja nicht jeden Tag gleich und schon gar nicht für Frauen. Nele Meinker hat mit CycleU eine Plattform entwickelt, die Training, Ernährung und Alltag zyklusgerecht denkt. Und sie greift damit ein Thema auf, das sehr lange unterschätzt wurde. Hallo Nele, schön, dass du hier bist bei Übermorgen.
Hi, danke schön. Ich freue mich auch.
Top 3 beim Wettbewerb, heute im Inkubationsprogramm. Wie hat sich denn deine Reise seit dem Wettbewerb verändert?
Also ja, in der Zeit ist super viel passiert. Ich habe mega viel gelernt in den letzten Monaten von einer Idee, die ja eigentlich nur so eine Idee in meinem Kopf war, dass daraus jetzt sowas Reales geworden ist. Durch die ganze Unterstützung, die wir bekommen haben, ist natürlich schon enorm. Und dass man jetzt dann bald auch so ein fertiges Produkt in der Hand hat, ist einfach schön zu sehen, was man in so ein paar Monaten dann doch schaffen kann.
Ja, total. Und ich glaube, bestimmt ein Highlight war sicherlich auch das Deutsche Haus bei den Olympischen Spielen in Cortina.
100%.
Präsentation. So viele Leute dann da, auch so viele Profisportlerinnen und Sportler. Was gab es da für Feedback? Vielleicht besonders auch von den Sportlerinnen?
Ja, also besonders habe ich mich natürlich gefreut, dass nach meiner Pitch-Präsentation ich dann auch nochmal das Feedback bekommen habe von einzelnen Sportlerinnen, dass eben für sie auch diese App relevant wäre und dass es auch was ist, was für sie wichtig war und dass sie sich freuen, dass dieses Thema Gehör bekommt. Weil es ist natürlich schon was anderes, wenn man dann mit Leuten spricht, die auch aus diesem Sportbereich kommen. Klar freue ich mich über jedes Feedback, ganz klar, aber vor allem Frauen zu sprechen, die eben auch jeden Tag Sport machen und die das Problem auch jeden Tag erleben, das war schon sehr besonders und das motiviert mich natürlich auch noch mehr.
Schön. Und wann war so dieser erste Punkt? Wann hast du gemerkt, okay, Trainingspläne ignorieren einfach den weiblichen Zyklus komplett?
Also ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren in einem Fitnessstudio und ich habe es angefangen zu merken, tatsächlich bei mir selber. Da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, irgendwie, ich kann das nicht so konstant halten, wie ich mir das vorstelle und habe mich immer mehr mit diesem Thema eben beschäftigt. Und dann in den 1-zu-1-Gesprächen ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich das so ein bisschen angeschnitten habe, dass dieses Verständnis einfach gar nicht da war. Also die meisten wussten gar nicht, dass es überhaupt einen Einfluss haben kann. Und eigentlich finde ich, es muss ein Thema sein, ja, was die Aufklärung verdient auf jeden Fall und worüber man eigentlich auch selber viel mehr wissen müsste, kann man natürlich nicht immer was für, weil es wird eben nicht so beigebracht. Aber das hat mich dann doch schockiert, dass ich das bei mir selber dachte, dass ich selber so wenig darüber wusste und auch als ich dann in die Trainingspläne reingegangen bin, dass ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie geht's nicht nur mir so.
Gab es da so Momente, wo du gemerkt hast, okay, da musst du schon wirklich für kämpfen, wo du Gegenwind hattest oder wo du gesagt hast, nee, jetzt hier muss ich wirklich mich durchboxen teilweise, um weitermachen zu können?
Ja, den Moment hatte ich tatsächlich ganz am Anfang. Ich hatte die Story auch schon mal erzählt. Ich habe die Idee das erste Mal gepitcht in der Uni, also in einer Vorlesung vor meinem damaligen Dozenten und er war überhaupt nicht begeistert davon.
Okay.
Ja, und hat mir das auch so mitgeteilt. Und hat dann auch gesagt, dass er nicht glaubt, dass das funktioniert, weil die Zielgruppe nicht da ist. War für mich dann natürlich ein bisschen schwierig zu hören, weil er war jetzt auch nicht wirklich direkt Teil meiner Zielgruppe.
Ja.
Deswegen, das war schon was, was mich dann am Anfang ein bisschen verunsichert hat, weil die Idee war ja da wirklich noch in meinem Kopf. Aber vielleicht war auch genau das eben gerade, was einem dann so ein bisschen den Push gegeben hat, um zu sagen, okay, man macht's und ja, jetzt hat er verfolgt ja auch die Reise nach wie vor. Deswegen, das ist, glaube ich, dann eher schon motivierend manchmal.
Ja, auf jeden Fall auch mit Fotos hoffentlich dann vom Pitch gestern.
Ja,
da zurückkommen. Vielleicht kommen wir mal zu CycleU als App, als Plattform an sich. Wie funktioniert die? Also für jemanden, der das irgendwie noch nie gesehen hat, die das noch nie gesehen hat, wie sieht das Ganze aus, wie funktioniert es technisch?
Also die App ist ja noch nicht fertig entwickelt, die ist ja noch nicht im App Store verfügbar. Wenn sie fertig ist, wird sie so funktionieren, dass man quasi seinen Zyklus trackt, also man muss dann eben seine Daten eingeben, das natürlich auch regelmäßig fortführen und die App trackt den Zyklus und zeigt mir aber eben anders als andere Apps dann auch, was ich mit diesen Daten anfangen kann. Also man gibt eben ein, mache ich Sport, welchen Sport mache ich, wie ist meine Ernährungsform etc., was sind meine Ziele zum Beispiel, kann ganz individuell sein. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten und die passt dann für mich an, okay, heute bist du an dem und dem Tag, du solltest heute so trainieren, du solltest heute auf das in deiner Ernährung achten. Heute wäre es wichtig, dass du beispielsweise besonders viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, damit dein Energielevel hoch bleibt oder Eiweiß oder Eisen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Genau, so würde die App funktionieren. Dann gibt es eben noch so Unterfunktionen. Also es gibt Rezepte für jeden Tag. Auch in der App wird es einen Podcast geben. Das heißt, da wird es auch viel Wissensvermittlung geben in der App. Also ganz unterschiedlich. Einfach so ein alltäglicher Begleiter, dass man eben sieht, okay, was braucht mein Körper und warum und was kann ich jetzt tun, um mich bestmöglich zu fühlen heute.
Das ist auch der Mehrwert, der dich dann ja auch abhebt mit CycleU von anderen Wearables mit ihren Apps und Begleitern, wo das vielleicht ja auch mit eingegeben werden kann, aber ehrlich gesagt, dann habe ich es eingegeben und dann passiert nichts.
Genau das ist auch das Problem, was ich eben gesehen habe. Ja, man gibt es ein, um meistens dann zu sehen, okay, wann habe ich meine nächste Periode zum Beispiel, aber das andere wird eben außen vor gelassen und man sieht dann auch nicht, okay, ich gebe das jetzt ein und was mache ich jetzt mit den Informationen? Das sagt einem ja dann auch keiner.
Ja. Wie arbeitest du da vielleicht technisch? Arbeitest du mit Wearables? Arbeitest du auch mit irgendwie KI-Auswertung oder worauf basiert das, was da nachher rauskommt für die Nutzerin?
Unterschiedlich. Also im späteren Verlauf soll es schon Wearables geben. Ist für den Anfang jetzt erstmal nicht direkt eingeplant. Kommt später dazu. Es muss natürlich, man muss schon seine Daten auch selber eingeben. Also nur so kann die App natürlich einem auch konstant dann zurück Feedback geben, in welcher Phase man sich befindet. Klar, wenn man das einmal eingibt, dann kriegt man natürlich eine grobe Prognose, wie es in anderen Apps auch ist. Aber es kann sich ja immer verändern. Deswegen, man muss da schon dranbleiben und auch dann täglich versuchen, das aufrechtzuerhalten und seine Daten da einzugeben, damit die App eben auch immer aktuell ist. Natürlich gibt es Sachen, die mit KI unterstützt werden können, aber trotzdem ist die App ja nur so gut, wie viel du quasi einträgst, sag ich jetzt mal. Ja. Also den groben Ablauf kann man natürlich schon vorhersehen, aber jeder hat ja einen komplett unterschiedlichen Zyklus. Deswegen, wenn man möchte, dass es wirklich komplett individuell ist, dann sollte man es schon täglich eintragen.
Mhm. Datenschutz war jetzt eben auch schon mit den Jungs von Habrik auch schon ein Thema, also beziehungsweise die vielen Vorgaben, die es bei der Entwicklung von neuen Produkten gibt und den vielen Ansprüchen, denen man gerecht werden muss. Wie war das bei dir? Also gerade auch mit Zyklusdaten, die ja so extrem sensibel sind, hast du da auch, also wie funktioniert das bei dir in der Entwicklung? Was waren da so für Dinge, die vielleicht auch schwierig waren, auch gerade was Datenschutz angeht, großes Thema?
Ich glaube, bei mir ist es nochmal ein bisschen was anderes. Klar, Datenschutz ist immer ein Thema, aber in so einer App entscheidet man sich ja von Anfang an dann auch freiwillig dazu, diese Daten abzugeben beziehungsweise in die App einzutragen für sich selbst. Ne? Also das sind ja Daten, die dann die Personen sehen. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher als zum Beispiel bei Habrik.
Wenn sie erhoben werden dann auch, ne?
Genau. Die werden ja nicht weiterverarbeitet, sondern die sehe ich dann in meiner App. Ist es ein bisschen einfacher, trotzdem ist Datenschutz immer ein Thema, auch in der Entwicklung. Aber mit so ein paar Vorlagen sind wir da bisher eigentlich ganz gut mit durchgekommen. Also, es wird.
über diese Phase vom Entwickeln will ich auf jeden Fall gleich nochmal kommen. Aber diese Situation, die du da gerade in der Uni beschrieben hast, irgendwie ist die noch in meinem Kopf, die ist so... Also ehrlich gesagt auch ziemlich schockierend. Also das ist ja eigentlich, zeigt ja auch, warum frauenspezifische Gesundheitsthemen häufig dann auch so unter den Tisch fallen, auch gerade wenn Medikamente entwickelt werden. Wenn, also wir können eigentlich unzählige Beispiele geben. Hast du so während deiner Reise, oder die ist ja immer noch nicht zu Ende, aber hast du da auch dich damit beschäftigt, wo kommt das her, dass man dafür so kämpfen muss oder beziehungsweise du das ja jetzt momentan ja auch tust?
Ich glaube, dass man immer daran gehen sollte, dass es keine böse Intention ist, sondern dass man es halt nicht anders kennt. Das ist eben ein Thema, was sehr lange schon sehr, ja, Anführungsstrichen eher ein Tabuthema ist, würde ich fast sagen. Nicht vielleicht bewusst, aber es ist einfach ein Thema, worüber man öffentlich nicht spricht. So, man weiß, dass jeder diese, oder nicht jeder, aber dass viele Menschen dieses Thema begleiten, natürlich, weil es ist ja was ganz Normales, aber man spricht da in der Öffentlichkeit nicht drüber. Und für manche Leute ist es unangenehm, wenn man dann über ein Thema in der Öffentlichkeit spricht, was eigentlich privat bleiben sollte, in deren Augen. Dann ist natürlich da immer so ein bisschen eine Hürde, wenn Leute Sachen ansprechen, die man vielleicht selber eher privat halten möchte. Glaube ich, ist das normal. Aber wir entwickeln uns immer weiter und ich glaube, vor allem bei dem Thema ist es vielleicht auch wichtig, dass es eben genau diese Leute erreicht, damit das eben fällt, diese Schwelle, dass es eben was Unangenehmes ist, worüber man nicht sprechen darf, weil das ist halt einfach nicht der Fall.
Ja, ich finde auch dadurch, dass es so ein gesellschaftliches, intrinsisch irgendwie offenbar irgendwo ist, dass es gleichzeitig dann irgendwie auch in verschiedene andere Bereiche übergeht, technisch und so. Aber du hast schon gesagt, es gibt ein Shift, es gibt eine Veränderung. Jetzt gerade auch bei den Olympischen Spielen gibt es ja so viele Frauen, die dann auch gesagt haben, also beim Skispringen zum Beispiel, ich habe heute meine Tage bekommen, dann ist es anders. Dann habe ich zum Beispiel Höhenangst. Also das fand ich, hast du da auch irgendwie mit Frauen noch gesprochen, jetzt im Olympischen Dorf, beziehungsweise auch im Deutschen Haus, dass man da so Erfahrungen austauschen kann, dass sie merken, da ist auch so ein Shift?
Ja, also wir hatten tatsächlich gestern auch schon darüber gesprochen, habe ich natürlich auch mitbekommen. Sie hat tatsächlich sehr viel Hate Speech auch online dafür bekommen. Natürlich auch Zustimmung, aber es war schon auch ein Großteil sehr negativ. Also auch da sieht man einfach, dass das Verständnis noch nicht so da ist. Ist trotzdem, finde ich, kann man positiv hervorheben, dass sie sich getraut hat, darüber zu sprechen, weil das war vor ein paar Jahren, konnte man da auch nicht dran denken. Deswegen, das finde ich, ist schon mal eine positive Veränderung, dass überhaupt sich jemand traut, ne, darüber zu sprechen, öffentlich. Da auf jeden Fall der Shift. Trotzdem in den Antworten sieht man, dass da einfach echt noch viel ist, was irgendwie, ja, aufgearbeitet will ich jetzt nicht sagen, aber was einfach noch getan werden muss, weil dass daraus überhaupt so ein großer Zeitungsartikel wird, zeigt ja, wie sensibel dieses Thema in den Augen von vielen ist. Ne?
Ja, absolut. Und da zur Vollständigkeit, wir sprechen über die Skispringerin Agnes Reisch, die das eben öffentlich gemacht hat und das, beziehungsweise, dass man auch schon darüber spricht, dass man es öffentlich macht, das
genau.
Ist auch schon wieder so ein...
Ja,
also das... Ich glaube, viele, die es hören jetzt hier, finden sich auf jeden Fall wieder, vor allen Dingen viele Frauen, die das hören.
Ich hoffe.
Vielleicht nochmal jetzt zu Cycle You, weil ich glaube, ich frage einfach mal, du warst wahrscheinlich die Erste, die es so richtig getestet hat, weil du das ja vermutlich ja auch so überlegt hast, wie kann ich das, es fehlt mir, deswegen will ich ein Produkt haben, was mich auch unterstützt. Wie sieht denn dein Training dann aus? Also wie sieht ein Training für Frauen aus, wenn so eine Personalisierung wirklich ernst genommen wird?
Dass man nicht konstant immer gleich sein kann und vor allem, dass man es annimmt, dass es okay ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Jeder nimmt Sachen unterschiedlich wahr und man kann auch nicht pauschalisieren, dass jeder sich in jeder Phase irgendwie gleich fühlt oder gleich trainieren sollte. Das natürlich nicht. Aber ich glaube, was für mich wichtig war irgendwann, war zu akzeptieren, dass es okay ist, dass es eben ein paar Tage gibt im Monat, wo ich vielleicht einfach nicht zum Sport gehe, weil ich keine Kraft habe oder wo ich vielleicht lieber einfach mich ein bisschen dehne oder was auch immer und eben dann nicht zum Spinning-Kurs gehe, Beispiel. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert, wird es auf jeden Fall leichter. Also wenn man einfach anfängt, mehr auf den eigenen Körper auch zu hören, ist, glaube ich, am Anfang schwer, weil es für uns schwer ist, wenn man es gewohnt ist, von dieser Konstante eben wegzukommen, weil das ja auch so ein bisschen das ist, was dann so auch im Profisport natürlich verlangt wird, für die Leistungen, die da erbracht werden müssen, ist es natürlich auch schwierig. Für mich als Privatperson, ich bin jetzt nicht im Profisport, es ist ein bisschen einfacher natürlich, aber wenn man da einfach ja nicht zu hart ist dann auch vielleicht zu sich selber und einfach sagt, ja, es ist in Ordnung, also es ist kein Problem, also ich würde mir jetzt mehr schaden, wenn ich jetzt 2 Stunden hier mich aufs Laufband stellen würde, dann glaube ich, hilft das schon enorm.
Ja, ich glaube, diese Vergleichbarkeit, die kennen wir alle, ob wir eben als Profis die Schanze runterspringen oder eben genau zum Cycling gehen oder sowas. Das ist, ne, ich glaube, da sind wir alle, haben irgendwie alle so einen gleichen Kern. Ich wollte jetzt zum Schluss gerne eine Frage stellen, die ich allen Teams gestellt habe. Was war so jetzt mit Soul for Tomorrow für dich auf der Reise? Wie lief es? Also wie läuft das in der Entwicklungsphase? Wie läuft es mit der, was war vielleicht auch so die größte Überraschung nach allem, was so passiert ist?
Also ich muss sagen, dass die Unterstützung sowohl von Seiten Samsung als auch von Seiten Equipas wirklich extrem war. Also sie haben uns wirklich bei allem supportet und auch wenn man selber vielleicht mal gedacht hat, oder ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier irgendwie aufgreifen soll, was ich da jetzt machen soll, wir haben schon wirklich viel Unterstützung bekommen, was diese ganzen Themen angeht. Auch bei Themen, die ich zum Beispiel jetzt am Anfang gar nicht angegangen wäre. Und was jetzt zum Beispiel auch das Thema Social Media betrifft, das ist für mich schwierig, da irgendwie am Ball zu bleiben. das sind so Sachen, wenn man dann immer wieder neuen Input bekommt oder so einen Reminder bekommt, so ihr müsst jetzt was posten, natürlich positiv gemeint, aber dass man dann selber auch so gepusht wird, okay, wir bleiben da dran und da sind auch Leute, die an die Idee glauben, die selber ja einen tollen Job machen und das ist dann schon schön, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet und eben vielleicht, wenn man am Anfang auch nicht so positives Feedback bekommen hat, dann von ja so großen Unternehmen eben die Unterstützung zu haben und da auch das Feedback zu bekommen, das, was ihr macht, ist wirklich cool und wir sehen da Potenzial, das ist natürlich mega.
Da hat sich viel verändert im Projekt, aber auch persönlich, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wo siehst du dich denn selbst so in 5 Jahren? Vielleicht mit CycleU, aber vielleicht auch mit schon weiteren Ideen, die bestimmt schon irgendwo im Kopf rumspinnen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also natürlich, da wird die App schon da sein, keine Frage. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen im Kopf, was man innerhalb der App, aber auch außerhalb dann vielleicht noch machen könnte. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich vielleicht dazu beitragen kann, dass dieses Thema präsenter wird, egal wo. Wir hatten jetzt ein Gespräch zum Beispiel, dass man eigentlich schon anfangen sollte in Schulen, in der späteren Pubertät, also Oberstufenphase, 10., 11., 12. Klasse, damit schon anzufangen, damit die Hürde nicht so groß ist, wie sie jetzt gerade ist. Und ja, ich würde mir für mich selber einfach wünschen, dass es irgendwann normal ist, dass Leute darüber sprechen, auch im Profisport, und dass da nicht ein 3 Seiten langer Zeitungsartikel erscheint, wenn jemand darüber spricht, sondern dass es einfach normal ist, weil das Thema, worüber ich spreche, wird oft dargestellt als irgendwie sowas Besonderes. Und ich kann das gar nicht so richtig verstehen, weil ich meine, wir haben also die über die Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Zyklus und irgendwie ist es jetzt auf einmal so ein Riesending, dass ich darüber gesprochen habe, obwohl das eigentlich völlig normal ist. Ist für mich jetzt für meine Idee natürlich schön, aber prinzipiell würde ich mir das schon wünschen, dass es einfach ja, also so normal ist, wie es halt auch ist und dass es auch einfach so behandelt wird.
Ja, also ich unterschreibe alles.
Ja, danke.
Ich bin da total dabei. Ich habe immer zum Ende immer ein Zitat, was ich dir ganz gerne zur Hälfte in den Mund legen wollen würde, weil wir bei übermorgen immer auf das Morgen beziehungsweise auf das Übermorgen schauen. Und Motto des Podcasts ist ein Ich freue mich auf morgen, weil.
Ich freue mich auf morgen, weil unsere Reise jetzt erstmal weitergeht und wir jetzt noch ein paar Tage hier sind, aufgrund des Zoll for Tomorrow-Wettbewerbs und das bestimmt, ich bin mir sicher, nicht bestimmt, es ist doch eine mega Zeit wird für uns und ich bin einfach ja dankbar, dass ich dabei sein darf und ich glaube, dass ich sehr viel Input hier raus mitnehmen werde, was man dann wahrscheinlich erst, wenn man zu Hause ist, dann so richtig verarbeiten kann. Aber ja, also ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Finde ich toll. Also ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start und kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, mein Abo für die App wirst du definitiv
haben. Da freue ich mich.
Dankeschön, Nele, dass du hier bei Übermorgen zu Gast warst.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
Drei Ideen und drei ganz unterschiedliche Perspektiven und eine große gemeinsame Frage, wie kann Technologie echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen? Was da in einer Mittagspause entstanden ist, könnte übermorgen schon im Klassenzimmer ein neuer Standard sein. Soul for Tomorrow zeigt, dass Innovation keine Titel und keine Abschlüsse braucht, sondern Mut, Neugier und eine tolle Idee. Und ich freue mich auf morgen, weil genau solche Ideen zeigen, dass Zukunft nicht einfach irgendwo passiert, sondern genau hier bei uns. Und damit freue ich mich schon jetzt auf die nächste Übermorgen-Folge in 2 Wochen überall, wo es Podcasts gibt.